Kein Team hat im Jahr 2025 eine schlechtere Bilanz als Werder Bremen. Und dazu kommt noch, dass man die Chance aufs DFB-Pokal-Halbfinale verpasst hat. Ausgeschieden gegen Arminia Bielefeld im DFB-Pokal-Viertelfinale. Wir müssen über Werder sprechen mit Nico Backspin. Das ist die gute Nachricht bei den schlechten Themen des Einstiegs. Nico Backspin ist mal hier im Rasenfunk. Wir legen los und starten.
Sie hören den Rasenfunk.
Ich muss 35 Jahre alt. Ich habe lange gespielt Fußball. Aber ich noch nie gesehen ein Spiel genau heute. Für mich das ist nicht Profimannschaft, das ist nicht Profifußball. Unglaublich.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ach, Ayrton, er würde vielleicht helfen. Vielleicht. Nico, wie schön, dass du mal hier bist im Rasenfunk.
Es ist mir eine große Ehre, ehrlicherweise. Schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
Das ist aber absolut beidseitig. Ich habe beim Intro kurz überlegt, welches deiner 1000 Formate ich eigentlich erwähnen soll, wenn ich dich hier vorstelle. Also wir kennen dich natürlich von Bundesliga und die Hörerinnen und Hörer sicherlich auch, aber es gibt ja noch so viel anderes, was du tust. Was würdest du den Rasenfunk-Hörenden ans Ohr oder ans Auge legen wollen?
Ja, das ist ganz lustig. Ja, genau, das mache ich. Und das mache ich ja auch so aus voller Überzeugung, dass ich in ganz vielen Welten unterwegs bin, weil ich irgendwann für mich selber entschieden habe, ich möchte einfach Content in den Dingen machen, wo ich wahnsinnig viel Freude dran habe, wo ich Ahnung habe, wo ich Dinge wissen will. Ne, deswegen bin ich im American Sports auch sehr viel unterwegs, weil das auch mein ganzes Leben lang mich schon begleitet. Aber, pass auf, ich mache ja insgesamt, habe drei verschiedene Fußballwelten, an denen ich bastel. Mhm. Der gute alte ist immer noch die mit Pillard und Wichtiges auf dem Platz. Unser Liebhaberformat, wo wir beiden quasi mehr aus Therapie zwischen Schalke und Werder-Fan uns immer gegenseitig erzählt haben, wie scheiße alles ist. Das ist so ein bisschen eingeschlafen aufgrund der dann auch fehlenden eher Kapazitäten so auf beiden Seiten. Haben es ja ein bisschen größer gemacht. Aber wo ich eine riesengroße Freude dran habe, ist schöner neuer Fußball. Und den lege ich euch mal zu. Das ist meine Runde. Ich weiß nicht, ob du die überhaupt alle kennst, aber schöner neuer Fußball ist insofern mein, so ein bisschen auch noch so diese kleine Geschwisterchen, so dass ich sehr, sehr schätze, weil wir in einer kleinen Runde mit Konstantin Eckner als journalistischen Experten, Kai Rippe von Sport5 und Tommy von Draft, aka eigentlich als Hertha-Fan und Hertha-Fan-Podcast und was ist denn jetzt nicht mehr Twitter, Ex-Poster quasi. Wir versuchen Fußball und vor allen Dingen Fußballpolitik und Fußballmarketing aus vier Blickwinkeln zu betrachten. Und das ist bis heute, also ehrlicherweise so eine dieser Sachen, die ich so woanders noch nicht mitgekriegt habe und deshalb immer sehr stolz darauf bin, dass wir es machen. Haben, glaube ich, aber in der Welt, in der wir sind, einen sehr, sehr kleinen Kreis an Menschen, die dem folgen. Deswegen an dieser Stelle schöne Grüße. Kommt mal vorbei und hört auch mal schöner neuer Fußball, wenn wir über Vermarktungsrechte in Saudi-Arabien diskutieren. Ja.
Also ich glaube, drei Folgen habe ich schon mal im Rasenfunk empfohlen. Also ein paar Hörerinnen und Hörer habt ihr. Ja, natürlich.
Oh, meine Ehre.
Ich krieg das ja mit und es ist aber ehrlicherweise so, manchmal möchte ich dazwischen schreien, weil es mir zu viel Spobis ist. Das ist einfach, aber da komme ich halt einfach aus einer anderen Richtung. Das ist aber, man muss sich ja challengen, wie man dann in der Spobis-Welt sagen würde. Und dann ist es ja auch richtig. Aber ja, kann ich dir empfehlen. Ich habe damals die Folge zu Baller League, Icon League und so weiter, die habe ich zum Beispiel sehr gerne gehört, weil ich da schon so ein gewisses Grundwissen hatte, aber einmal zu hören quasi, wie ist jetzt die brutale Marketing-Sicht da drauf, das war ganz interessant.
Und ich finde, das kriegen wir, also du hast vollkommen recht natürlich und das liegt dann daran, dass Kai Rippe da aus dieser Welt kommt und das vermarktet, aber der ist ja durch und durch auch Werder-Fan und eigentlich ist er auch Fußballpurist und und ich habe Tommy immer mal am Anfang im Format gesagt, du musst jetzt die Fanseite einnehmen, kann er ja manchmal gar nicht, weil er selber mittendrin steckt und es auch vielleicht trotzdem auch mal sieht, aber trotzdem finde ich, haben wir so eine schöne, kriegen wir schon hin, so schön einmal auch in einer anderen Bubble nochmal Fußballwerte anders darzustellen. Deswegen freut mich echt und danke fürs Feedback, dass du auch ein paar davon hörst. Für mich, ich habe ja viele Babys, aber schon auch das eine, wo ich auch immer, also ich glaube, morgen haben wir, glaube ich, geplant, um 10:30 eine Folge aufzunehmen, weil wir alle keine Zeit mehr sonst haben. Und das mache ich dann gerne auch nochmal 10:30. Und wahrscheinlich werden wir morgen, so wie es aussieht, über Stimmrechte und damit die quasi die Fanorganisation in Profivereinen diskutieren.
Ja, da liegt ja ein riesiges Thema begraben, wenn du mich fragst, 50 plus 1 und wie die Mitgliederstrukturen bei Vereinen eigentlich 50+1 so ein bisschen aushebeln, ohne dass man es wollen würde. Aber wenn die Mitglieder nur deshalb Mitglied werden, um Tickets kaufen zu können und gar nicht, um sich zu beteiligen, dann kann man da sehr leicht gegenargumentieren. Aber das soll ja eigentlich gar nicht das Thema sein. Und ich habe diesen Einstieg aber auch deshalb gewählt, weil ich weiß, es ist gerade nicht so leicht, über Werder Bremen zu sprechen. Denn ich habe es ja im Intro gesagt. Was ist denn da los, Nico? Kannst du es mir erklären? Also ich sehe, dass ab dem 30. Punkt, dass es dann immer eine Niederlagenserie gibt bei Werder in den letzten Jahren. Das war schon immer so. Die kann auch noch ein bisschen dauern. Ja. Aber was sind denn jetzt aktuell die Gründe dafür, dass Werder einfach nicht von der Stelle kommt und es im Gegenteil sogar so aussieht, als würde man sich mit dem Hintern das einreißen, was man sich in der Hinrunde aufgebaut hat?
Du bist besser organisiert und strukturiert als ich. Und obwohl ich ja jetzt schon ein bisschen länger weiß, dass wir uns jetzt hier zusammen hinsetzen, um darüber zu sprechen, hoffe ich, dass ich einigermaßen strukturiert darin bleibe, diese 100 Baustellen, die es gibt, alle aufzumachen, um darüber zu sprechen. Vielleicht kannst du mich da ins Würfeln auch richtig einschätzen. Ich bin ja keiner, der draufhauen mag. Und auch in der Situation bin ich nicht derjenige, der vielleicht wie auch manche andere da draußen jetzt gerne sofort den Kopf des Trainers fordert oder alles nochmal hinterfragt und so weiter. Ich bin auch unglücklich darüber, was für Möglichkeiten es gibt. Und man, wir haben DFB-Pokal-Halbfinale gegen den Drittligisten verspielt. So, das ist nicht schön zu reden. Und die Niederlagenserie, da bin ich noch ein kleines bisschen differenzierter, weil man auch immer sich wieder klar machen muss, wo Bremen herkommt, wo sie, denn das ist für mich ein total wichtiger Punkt dabei, bei all der Betrachtung von allem und wie Werder Bremen, der Kader, die Truppe strukturiert ist. Und wenn du dann dir anguckst, was in den letzten Monaten, muss man schon sagen, so auch mit noch vor, aber vor allen Dingen auch nach der Winterpause passiert ist, dann ist das, glaube ich, in der Breite etwas, was Werder Bremen in der Struktur, wie sie jetzt derzeit aufgestellt sind, einfach noch nicht abfangen kann. Aber ich trotzdem schon mal Forecast volles Vertrauen darin habe, dass sie das in der Zukunft abfangen können. Nur jetzt ist halt eine Palette an fehlenden Punkten für mich der Grund dafür, dass es so aussieht, wie es aussieht.
Okay, dann lass uns doch mal versuchen, da Aspekt für Aspekt durchzugehen. Und weil du jetzt schon mit Ole Werner eingestiegen bist, ich war ein bisschen überrascht, dass du gesagt hast, du forderst jetzt nicht, dass der Trainer rausgeworfen werden soll. Gibt es denn diese Stimmen schon? Also natürlich kann man auch Ole Werner kritisieren. Er ist jetzt nicht derjenige, der immer sofort reagiert, wenn was im Spiel nicht so läuft, wie es ist. Aber wie ist denn die Stimmung innerhalb der Fanszene ihm gegenüber?
Das ist ganz lustig. Die Frage wird mir häufiger gestellt. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe natürlich immer so ein bisschen Bubble und ein paar Social Media Accounts, denen ich folge. Und auch mit dem einen oder anderen bin ich da immer ein bisschen im Austausch. Plus meine ganzen, wie nennen wir es, Freunde aus Funk und Fernsehen, mit denen ich halt über Werder Bremen verbunden bin. Und niemand stellt das da ernsthaft zur Diskussion. Alle kommen natürlich auch mit immer mit diesem Argument, ja, ein bisschen spät reagieren und sowas und ist immer ein bisschen starr und hält immer fest und sowas alles. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, selbst das ist etwas, was ich, glaube ich, gut finde, was dir halt manchmal um die Ohren fliegt. Du kannst nicht alles richtig machen und du kannst mit dem Kader von Werder Bremen auch nicht alles richtig machen und auch nicht mal um die Champions League mitspielen, das ist auch vollkommen klar. Aber gerade um das hier und jetzt zu betrachten, müssen wir uns den Weg angucken. Und wenn du anguckst, wo der hergekommen ist, was er mit dieser Mannschaft gemacht hat, der hat im Prinzip den kompletten Kader einmal verbessert. Es gibt keinen Spieler, von dem ich per se sagen würde, dass er schlechter ist als in dem Moment, wo Ole Werner angefangen hat. Und dann vergleich das mal mit den Jahren davor, mit welchen Trainern zusammengearbeitet wurde. Da wurde kontinuierlich der Marktwert reduziert. Deshalb ist ein Grundvertrauen da drin. Plus, dass wenn man ihm zuhört, der ist kein Lautsprecher, aber deswegen ist er auch ein Bremen-Trainer und nicht in München. So. Oder wo auch immer. So, da ist das Schmallippige und das ein kleines bisschen, ne? Wir sind nicht zum Quatschen hier, wir sind hier zum Arbeiten, Mentalität. Das gefällt mir dann auch schon irgendwie. Und natürlich sorgt ihr aber dafür, dass man Fehlentscheidungen trifft. Auch vollkommen richtig. Und die Wechselspiele auf einzelnen Positionen, warum Agu jetzt auf der Position auftaucht, wo Caboret und Köhn eigentlich in meinen Augen ihren Job gut machen, kannst du alles diskutieren. So. Aber es gab auch Diskussionen, wie hat er Marvin Juk nicht viel zu lange festgehalten, hat er dies nicht gemacht, hat er das nicht gemacht und sowas alles. Warum ist Romano Schmid überhaupt noch im Kader und auf einmal spielt er eine überragende Hinrunde? Ich finde, es gibt ganz viele dieser Parameter, die du einfach von außen ganz leicht betüdeln kannst und ganz leicht drauf rumdreschen kannst. Im Kern habe ich aber das Gefühl, dass er schon sachlich und auch offensichtlich mit Team in der Lage ist, immer wieder Lösungen dafür zu finden, was da draußen passiert. Dass er aber auch an ganz vielen Punkten schon deutlich gemacht hat, wie in Anführungsstrichen unzufrieden er vielleicht mit der Breite des Kaders oder im Zweifel auch mit Qualität, also wie unzufrieden er da ist, das zeigt ja auch, dass er schon will, aber ich glaube auch mit einem bewussten, gesunden Bewusstsein darüber, wo er steht, welche Truppe das ist, wie der Verein aufgestellt ist, das wissen wir alles. Und wenn du dir die letzten Spiele anguckst, dann kannst du auch, also ich habe das Perverse daran ist ja eigentlich, ne, so wie Bremen die Saison gespielt hat, kannst du auch gegen Bielefeld in der 98. oder das 2-2 machen und gegen, dann spielst du am Ende vielleicht doch ein Pokal-Halbfinale und gegen Wolfsburg hörst du noch einen Punkt, dann ist das alles nicht so dramatisch. Mhm. Ist es jetzt aber, weil das komplette Jahr 2025 halt, ich glaube 24 sehr oft dieses Kopf aus der Schlinge und geradeaus und 25 aufgrund von auch Kaderproblematiken halt immer dieses, nee, heute reicht's nicht.
Aber würdest du sagen, das ist jetzt die größte Krise, die bisher Ole Werner meistern musste? Oder ist sie nur deshalb gerade so vermeintlich groß, weil halt zum einen DFB-Pokal-Halbfinaleinzug, die Chance hast du halt nicht immer, das wiegt halt besonders schwer. Und zum anderen wiederholt es sich halt. Also wir sehen jetzt zum wiederholten Mal, Werder bekommt irgendwann in der Rückrunde, wenn sie den 30. Punkt gesammelt haben, diese Probleme. Und dann staut sich natürlich so ein Frust auf, wenn sowas zum zweiten und dann schon zum dritten Mal passiert. Also ist das dann die größte Krise, die Ole Werner, also Krise jetzt natürlich in Anführungszeichen, weil das ist eine Krise, die hätten sehr, sehr viele andere Bundesligisten gerne, aber die er gerade durchleben muss bei Bremen?
Ja, also auf dem Papier, die Zahlen lügen ja nicht, ne? Und nochmal, du verlierst eine Viertelfinale gegen Drittligisten, das ist schon, also, ne, das darfst du nicht machen. So.
Ja, gut, aber das kann ja passieren, das ist halt Fußball. Wie findest du denn, reagiert er darauf? Also hast du den Eindruck, dass Ole Werner selbst auch eben Dinge verändert, dass er jetzt nicht der Trainer ist, der im Ingame-Coaching schon in der 30. Minute alles umstellt? Meine Güte, das wissen wir jetzt langsam und das kann man kritisieren. Ich fand, es gab auch 2-3 Spiele jetzt in der Rückrunde, wo es vielleicht ein Fehler war, aber okay, aber nur deshalb verlierst du in der Regel dann Spiele auch nicht. Aber wie fandst du denn die Personalentscheidung, die er getroffen hat, jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen, wo es sich ja wirklich so ein bisschen zugespitzt hat?
Dadurch, dass die Ergebnisse negativ waren, kannst du zu allem sagen, ja, war keine richtige Entscheidung. Mhm. So. Aber das ist mir ein kleines bisschen zu kurz gedacht, denn es gibt ja nun mal diese Situationen und diese Spiralen, in denen ein in meinen Augen idealer Trainer für diesen Verein offensichtlich einmal oder ein paar Mal falsche Entscheidungen trifft. Was ja aber nicht per se nur an ihm selber liegt, sondern auch an der Gesamtkonstellation, in der man sich befindet. Denn wir müssten dann zum Kader gehen und wie diese Mannschaft aufgestellt ist. Und gerade du kannst hervorragende Vergleiche zu, keine Ahnung, Mainz 05 oder Mönchengladbach ziehen, so ein kleines bisschen, was so gewisse Stabilitäten angeht. Da ist Werder Bremen in den letzten Monaten arg durchgeschüttelt worden. Und dann ist es, glaube ich, aber auch immer so ein schmaler Grat aus Aktionismus, Dinge umwerfen zu wollen und die richtigen Schlüsse zu ziehen und daraus dann das Ganze ins Positive zu kehren. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer das von außen realistisch beurteilen kann.
Ja.
Du kannst ein Gefühl dafür sammeln. Aber du musst schon im inneren Kern sein, du musst schon an der Mannschaft dran sein, um zu wissen, erreicht er die Truppe nicht mehr? Nehmen die nicht ernst? Gibt es da irgendwelche Dinge dieser Art? Oder gibt's das nicht? Und wenn es das nicht gibt, dann gibt's auch keine Diskussion an der Stelle. Dann liegt der Fehler halt im System im Ganzen. Und dann bleibt es die Frage, wie Trainer, Team, Mannschaft, Umfeld mit dieser Situation umgehen. Und da merkst du aber schon, dass natürlich mit den Vorschusslobern aus der Hinrunde und ich selber auch bei Bundesliga regelmäßig ja darüber gesprochen habe, sogar in Etienne Gardé, wer da Bremen als Überraschung gesehen hat, dass die Vorzeichen auf lass mal über einstelligen Tabellenplatz und mit ein bisschen Schnuppern dann in der Netzanal zu sprechen. Und dann ist das alles natürlich enttäuschend und ein Rückschritt. Mhm. Ist die Frage, welche Konsequenzen du daraus ziehst. Und da kennt mich ja auch jeder, ich habe auch zu lange, halt immer eher zu lange als zu kurz an Leuten fest. Da bin ich der falsche Ansprechpartner, da jetzt sowas zu finden. Da habe ich das Vertrauen darin und sehe andere Parameter, die auch ein bisschen erklären, warum Dinge nicht funktionieren.
Okay, welche anderen Parameter meinst du denn dann damit? Nenn mal den nächsten. Also Ole Werner haben wir jetzt so ganz gut beschrieben, wie so seine Situation gerade ist, aber was kommt denn noch dazu? Zu dieser Krise.
Ja, gib du mir erstmal deine Meinung dazu. Ich möchte mal wissen, was du von Ole Werner hältst. Und das ist kein Monolog hier von mir, sonst quatsche ich nur die ganze Zeit.
Na, ich bin Ole Werner Fan. Ich finde, er ist ein guter Trainer. Er hat es geschafft, Werder mit einem Kader, den ich ehrlicherweise nie so gut fand wie viele Werder-Fans, hat er es geschafft, guten Fußball spielen zu lassen. Mit klaren Mustern, die eigentlich gegen fast jede Art Gegner funktionieren. Das Problem, was er jetzt aber hat, ist das, was du oft hast, wenn etwas gut funktioniert, dass die Gegner sich darauf einstellen können und dass Werder in eine Situation reingekommen ist, wo es für den Gegner völlig okay war zu sagen, wir warten jetzt erstmal, wir nehmen euch erstmal das weg, was ihr gut könnt und dann versuchen wir halt umzuschalten oder so ein Kram. Also so klassischer Bundesliga-Fußball, so konntest du vor 2 Jahren nicht gegen Werder Bremen spielen, weil da kamen die gefühlt vom Platz 15, sage ich jetzt mal, und so konntest du jetzt aber in dieser Saison ganz wunderbar gegen Werder spielen. Und da ist jetzt dann schon zu sehen, jetzt funktioniert dann schon vieles nicht mehr. Gleichzeitig kann ich aber die ganze Situation, und dann werfe ich jetzt halt den nächsten Aspekt rein, ich kann die ganze Situation nicht bewerten, ohne zumindest anzuerkennen, dass man mit Verletzungen, Sperren und allem, was passiert ist, auch unheimliche Personalprobleme hatte in diesem Jahr.
Und da kommen wir nämlich zum, in meinen Augen, eigentlichen Problem. Mhm. Und fragt, vielleicht habe ich eine bisschen zu grün-weiße Brille, vielleicht bin ich ein bisschen zu nah dran, aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die behaupten, Werder hat einen mega coolen Kader und er sieht das alles nicht. Ich bin so glücklich darüber, auch in der Hinrunde schon gewesen, dass wir, guck mal, denk mal drüber nach, wenn du Hinrunde dir Werder Bremen angeguckt hast, welcher Spieler wäre eigentlich für eine andere Mannschaft interessant? Mhm. Und es gibt da keinen. Dann gab es irgendwann Stay und irgendwann ein bisschen Romano Schmid. Und Dux ist schon wieder ein bisschen zu weit weg von da, wo er kurz vor der Nationalmannschaft Haustür stand. Also, und das überspitze ich ein bisschen. Mitchell Weiser, Individualität, aber defensiv halt, muss halt abschirmen irgendwie, muss halt die Freiheit irgendwie einsammeln, die du da ihm gibst. Und das meine ich aber positiv, weil das dazu geführt hat, dass sich da ein krasses Kollektiv aus Typen, die nirgendwo anders wahrscheinlich so jetzt eine großartig exponierte Rolle spielen würden, sich zusammengerauft haben und ein Trainer gesagt hat, dann lass einfach mal guten Fußball spielen. Mhm. Und so ist auf einmal ein Romano Schmid und ich habe viele Spiele live sehen können dieses Jahr auch in Rom, wenn ich den beobachte. Dann ist ein Romano Schmid auch einmal ein ganz anderer Fußballer gewesen, der aufgrund natürlich von, und jetzt geht's für mich zu sehr ins Detail, das müssen andere beurteilen, aber ich habe Matchpläne gesehen, ich habe das verstanden auf dem Platz, ich habe gesehen, was er machen soll und ich habe gesehen, wie das gut das auf einmal funktioniert hat. Ich habe verstanden, was mit die Aufgabe von Mitchell Weiser war. Ich finde Derek Kühn und Caboret auf der linken Seite, das ist einfach für Werder-Verhältnisse linke Seite. Alter Schwede, so, Junge, ich mag dich, aber das ist einfach nur, das ist Tempo drin, da ist Energie drin, da sind ganz viele Attribute, die ich vorher nicht gesehen habe. Und trotzdem sind es keine Jungs, von denen ich jetzt der Meinung wäre, da müssen jetzt die Top 8 der Liga sofort zugreifen und Juhu schreien, um diesen Spieler abzunehmen. Und das war bis dato immer die Stärke, weil du es als Kollektiv heraus geschafft hast, guten Fußball zu spielen. Es nicht ganz greifbar war, warum das jetzt eigentlich so gut funktioniert, aber sie in sich als Maschine funktioniert haben. Und dann kommen aber die Dinge, die bei Werder Bremen in meinen Augen das größte Problem sind, dass du halt einen Kader hast, der vielleicht zu 13, 14, 15 Leuten in der Lage ist, das ohne Verluste weiterzuspielen. Mhm. Maximal. Und du brauchst einen 20er-Kader, um das durchzuhalten in der Saison. Und den hat Werder Bremen nicht. So. Mhm. Und dann ist die, und dann wirst du gesagt, Verletzungen, Sperren und so, die kannst du mal kompensieren, aber ich kann mich an Spiele erinnern, wo 3 von 4 Innenverteidigern gesperrt oder verletzt waren. Hm. So, und wir reden von Werder Bremen, ne? Hier, Transfer, nee, hier, wie heißt das? Werte, hier, Kaderwert-Tabelle, immer noch im letzten Drittel der Tabelle. Danke für das Wort. Danke, dass du mir geholfen hast.
immer zu Diensten.
Ja, sehr gerne. Du weißt, also das darf man ja auch nicht vergessen. Werder Bremen fühlt sich an wie eine Truppe, die eigentlich um Platz 7 mitspielen muss aus der Hinrunde, ist aber immer noch eine Truppe, die so auf Augenhöhe eigentlich so mit den Marktwerten von Augsburg und Mainz 05 maximal über mal Platz 10 feiern dürfte von dem, was sie eigentlich da rumlaufen haben. Und dafür haben sie viel geschafft. Und dann kommen aber diese Ausfälle und dann brechen mal Dinge weg und Stay ein paar Spiele, die ja nicht da ist. Und dann Marvin Dux, der so ein bisschen in Formtief steckt. Ein Zetterer, der in der Rückrunde nicht mehr die Säule ist, die vielleicht in der Hinrunde gewesen ist. Ein Marco Friedl, den ich über Jahre immer stärker und immer besser auch in seiner Rolle finde. Und der dann aber auch ausfällt und so. Und dann, das kann Werder Bremen nicht kompensieren. Und das ist im Zweifel dann vielleicht auch nicht die komplette Antwort darauf, dass du so schlecht eine Serie hast. Aber es sind genauso Parameter wie vielleicht ein Trainer, der mal zu spät auswechselt oder mal taktisch den Gegner falsch liest. Oder halt, was man absolut nicht unterschätzen darf, Gegner, die wissen, Werder Bremen, das mit aus wenig ganz schön viel macht, ist für eine Mannschaft, die eh schon eigentlich ganz gut im Zerstören ist, dann jetzt in der zweiten Hälfte der Saison vielleicht auch ein ganz dankbarer Gegner, weil du den noch mehr ärgern kannst mit Antifußball. Und so komme ich auf so ein Ergebnis von, es ist frustrierend, aber der Kader ist vielleicht dann auch einfach am Ende nicht breit genug, um das auch jetzt, also den freien Fall schneller aufzufangen, als sie es gerade tun.
Ich meine, gerade in der Innenverteidigung, da war es am heftigsten, da haben wir es ja auch alle gesehen und etc. muss man definitiv mit reinnehmen in die Diskussion, hat ja auch jetzt das jüngste Spiel gegen Wolfsburg gezeigt, muss man so klar sagen beim 0:1. Und dann kommt aber ja noch ein Aspekt mit dazu, der schon, glaube ich, überraschender ist. Also wie man den Kader von Werder bewertet, da gehen die Meinungen auseinander, aber ich denke schon, dass der Konsens ist, dass man sagt, ja eben so unteres Tabellenmittelfeld und wenn man eben Glück hat, dann hüpft man da drüber. Aber was bisher bei Werder eigentlich immer da war, zumindest von außen betrachtet, war eben ein Zusammenhalt, ein Agieren als Team und dass du eben dann übers Kollektiv dann vielleicht auffangen konntest, dass du individuell nicht immer dem Gegner überlegen warst. Und jetzt scheidet man gegen Bielefeld aus und Leonardo Bittencourt stellt sich hin und hält ja fast schon eine Brandrede und attackiert auch direkt Mitspieler, wenn er eben Derek Köhn dafür kritisiert, dass er sich erst noch sein Tape abmacht, bevor er vom Spielfeld geht. Und er sagt auch, also er hat gesagt, Zitat, ich glaube, dass wir denken, dass manche denken, wir sind die krassesten. Und deswegen habe man nicht an die Hinrunde anschließen können. Und er sagt auch, mir ist das jetzt auch scheißegal, wie das wirkt. Ich werde das jetzt ansprechen. Und ganz offensichtlich, nach allem, was man weiß, hat er das auch angesprochen. Hat dich das überrascht, sowohl was er gesagt hat und wie er es gesagt hat? So wie du grinst, hat es dich nicht überrascht. Was weißt du, Nico?
Nein, sagen wir mal so. Guck mal, da greifen ja ein paar Parameter. Das eine ist, welche Rolle spielt denn Leo Bittencourt bisher oder hat er davor in dieser Saison gespielt? Und ich muss sagen, ich komme ja auch immer ganz viel von Mentalität. So. Und Mentalitätsspieler sind vielleicht manchmal in ihrer tatsächlichen taktischen Rolle schwächer als in der Mentalität. Oder passen nicht mehr ins System. Oder sind rausrotiert oder was auch immer. Und Leo ist das ja schon so ein bisschen passiert.
Ja.
Weil eigentlich gehört er für mich zu den Kandidaten in den letzten Jahren, von denen ich das genau wie das ein Füllkrug war, so die schon auch sich gerade machen, hinstellen und auch für und mit der Mannschaft reden. Nur wenn du so ein Rotationsspieler bist, dann ist ja auch die Frage, wie viel Gewicht hat denn dein Wort? Und wo stehst du denn in der Hierarchie nach einer Hinrunde, die gut läuft und du spielst kaum? Und dann auf einmal läuft es nicht mehr so gut, dann geht die Rotation los, dann wirst du reingeworfen und dann hast du vielleicht auch einen eigenen Anspruch und dann ist es dein Fußball und da hat er teilweise auch richtig gute Spiele gemacht, muss ich sagen, trotz Niederlagen. Und dann greift wiederum das eigene Wesen oder weißt du, die eigene Haltung zum Fußball. Mhm. Und dann ist das, was da passiert, in meinen Augen vollkommen logisch. Leo Bittencourt, so wie man ihn kennt, der weiß, der macht die Fresse auf, intern, extern. Keine Ahnung, ob er der beliebteste auf der Weihnachtsfeier ist. Aber ich glaube, es ist auch in ganz vielen Fällen im Profifußball auch scheißegal. Hauptsache, du nimmst irgendwie etwas in die Hand und versuchst etwas für die Truppe zu leisten. Und ich glaube, diesen Ansatz hat er. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch diesen Weg gewählt. Ich persönlich bin nie ein Freund davon, öffentlich irgendwo gegenzupoltern. Aber ich bin auch nicht, sitze auch nicht in der Kabine und ich bin nicht Leo Bittencourt. Und wenn dessen Gefühl war, an der Stelle, so, ich muss jetzt mal ein bisschen hier lauter machen, so, dann wird er seine guten Gründe dafür gehabt haben. Derek Köhn kommt da nicht so gut dabei weg. Mhm. Und das wird definitiv für Disharmonie in der Kabine sorgen. Wenn es am Ende auf Strecke aber dafür sorgt, dass sie gegen Wolfsburg, finde ich schon, zumindest bis zum zweiten Tor, einfach klar die bessere Mannschaft sind, versuchen wieder den Fußball zu spielen, und aber diese 5% extra fehlen, dann sehe ich zumindest aber eine Truppe, die sich wieder versucht anzustrengen. Ja. Halt ohne Derek Köhn auf der linken Seite. Aber das müssen dann andere bewerten. Problem ist halt, du brauchst halt einen breiten Kader und du brauchst viele verschiedene Köpfe und Gesichter, die das tragen und halten. Und das meinte ich ja eben schon, Bremen fehlt da so ein kleines bisschen im Moment die Achse. Wenn ich mir angucke, dass Amiri, es gab ja die lauten Gerüchte, dass er vor anderthalb Jahren in der Winterpause, bevor er zu Mainz gegangen ist, dass er ja ernsthafter Kandidat bei Werder Bremen war. Keine Ahnung, wie weit die gekommen sind in den Verhandlungen. Aber sagen wir mal so, ich hätte ihn genommen. Und ich hätte ihn noch mehr genommen, wenn ich sehe, was der in den letzten 14 Monaten in Mainz da war.
Ja, dann hätten ihn aber auch alle genommen. So ehrlich muss man
sagen. Ja, genau. Dann hätte ihn Leverkusen auch behalten wahrscheinlich.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, aber also ich verstehe, was du sagst, aber also mich hat schon überrascht, weil ich eben das Gefühl hatte, okay, also das ist mal knallt innerhalb eines Kaders, da muss man jetzt auch nicht so tun, als ob das eine Familie und so weiter wäre, sondern das sind, jeder hat seine individuellen Pläne und Ziele und das ist völlig normal.
Und aber das meine ich ja damit, dann ist es doch klar, dass es mal knallt.
Ja, aber auf der anderen Seite scheint mir da schon so eine Trennlinie aufzugehen, weil Leonardo Bittencourt ja eben nicht durch Leistung derjenige ist, der sich hinstellt ans Mikro und so ein Statement abgeben kann. Du hast es ja selber schön beschrieben, er war ja im Grunde schon raus und spielt jetzt doch irgendwie wieder eine Rolle, aber also ich kenne jetzt auch niemanden, der jetzt die Bäckerfaust macht, wenn Leonardo Bittencourt eingewechselt wurde in den letzten Jahren. Da musst du schon sehr harter Bittencourt-Fan sein, um so positiv ihm gegenüberzustehen. Und dann scheint ja eine Trennlinie zu kaufen und gleichzeitig zu verlaufen innerhalb des Teams. Und gleichzeitig pickt er sich ja auch jemanden heraus, der noch nicht so lange mit dabei ist und der aber ja sportlich gesehen vielleicht mehr Positivakzente setzen konnte als Negativakzente. Und da fällt es ja dann quasi auseinander. Wir von außen schauen die Leistung an und du hast ja auch gesagt, Derrick Köhn findest du jetzt nicht so schlecht und du hast auch schon sehr positiv über Cabaret gesprochen. Wenn er angelaufen wird, allerdings Riesenproblem. Wer hat das gemacht? Ah ja, genau, Hoffenheim haben ihn angelaufen.
Die haben ihn direkt Volley genommen, ja.
Das war, genau, also haben wir auch gesehen, okay, gut. Und das werden halt jetzt alle kommenden Gegner halt auch machen, wenn Cabaret spielt. Aber da kann man sich ja auch drauf einstellen. Da kann man ja drauf reagieren. Man muss ja dann nicht über ihn aufbauen oder er kann sich da auch verbessern. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es ja schon interessant ist, dass damit jemand kritisiert wird, der natürlich was gemacht hat, was du auch sehr kritisch sehen kannst. Also beweg deinen Hintern vom Feld runter, damit wir möglichst schnell irgendwie das 2:2 erzielen können. Aber gleichzeitig scheint ja was in der Hierarchie nicht mehr so ganz zu stimmen. Weil Bittencourt nicht derjenige ist, der leistungstechnisch unumstritten ist bei Werder und jemanden kritisiert, ja, der leistungstechnisch vielleicht sogar manchmal besser war in der Saison.
Ja, 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 aber ja, ja, vollkommen, wahrscheinlich, alles wahrscheinlich vollkommen richtig. Aber ich denke mir, oh, wenn immer nur der, und ich keine Ahnung, ich bin ja nicht Rechtsanwalt Bittencourt-Familie, aber ich denke mir nur so, wenn du nicht an der Stelle, also wenn das die Parameter sind und du einfach das Bedürfnis hast, also, oder wir formulieren es mal anders, der ist jetzt schon ein paar Jahre da. Der hat schon alles mitgemacht. Der gehört zu dem gleichen Sauhaufen, der abgestiegen ist, zu den gleichen glorreichen Helden auf Lebzeit, die wieder aufgestiegen sind. Der weiß, wie das da funktioniert. Und dementsprechend ist die Art, wie er es macht, glaube ich, auch natürlich alles bewusst gewählt. Vielleicht aus verschiedenen Parametern. So, dass der persönliche egal, der an der Stelle schon auch dafür zu kämpfen, dass der Verein jetzt nicht wieder das verbockt, was er hier wieder angefangen hat. So, das kann schon solche Geschmäckler, also solche Facetten haben. Mir fehlen heute die Worte, ist schon zu spät. Deswegen würde ich es nicht per se verurteilen. Natürlich ist das grundsätzlich im Fußball Quatsch, öffentlich deine Mitspieler anzugreifen. Brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber die Intention dahinter scheint ja eher eine zu sein mit, wir müssen hier mal aufwachen, Leute. Mhm. Ich habe das jetzt hier schon 5 Jahre mitgemacht, 30 Punkte nach 24 Spieltagen zu haben. Hab keinen Bock mehr darauf. Das kennen wir alle, liebe Leute. Und deshalb ist es vielleicht, wer weiß, vielleicht ist es gut. Vielleicht manövriert ihn das ins Aus und der spielt ab Woche 26 keine Rolle mehr, wird am Saisonende aussortiert und das war's, weil andere Lobby gewonnen hat. Vielleicht ist das aber auch der Grund, dass sie aus jetzt in Leverkusen gewinnen und keiner weiß warum. Die Lösung ja, darf, wir können an der Stelle groß ein bisschen darum spekulieren. Fakt ist ja aber auch, dass es andere Vereine gibt, wo das mehr passiert. So. Und bei Werder Bremen eigentlich überhaupt gar nicht.
Und das fand ich.
Und das macht es wahrscheinlich auch so groß.
Genau, deswegen, ich meine, eigentlich räumen wir dem jetzt auch schon wieder zu viel Zeit ein, weil erstmal ist es eine emotionale Reaktion auf verständlichen Frust. Aber das ist wahrscheinlich genau das, dass es eben untypisch für Werder Bremen ist, zumindest von außen betrachtet. Wie es in der Kabine aussieht, wissen wir nicht. Wobei man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt so komplett unharmonisch gewesen sei. Und man hat ja auch in der Vergangenheit durchaus gerne damit so ein bisschen kokettiert, wie gut der Zusammenhalt gewesen sei und dass man gerade eben auch diese mentale Komponente des Fußballs so beherrschen würde. Also Yasin Seiwasser ist der Mental Coach von Werder Bremen, von dem habe ich selber auch schon so eine Öffentlichkeitsarbeits-E-Mail bekommen, in der er darauf hinweist, wie er seine Werder-Warriors, wie er sie nennt, mental eben stärkt und so weiter und so fort. Und dann, und das ist ehrlicherweise bei sehr vielen Teams der Fall so, dass es so eine Komponente gibt. Aber deswegen glaube ich, ist
es. War Dortmund auch?
Ja, weiß ich nicht. Mit Dortmund beschäftige ich mich nicht mit. Ich gucke nur auf Spitzenfußball. Nein. Aber.
Ja, Dankeschön. Kommen wir zurück zu Werder Bremen. Ja. Aber, und das ist ja ehrlicherweise auch das, was ganz viel von dem Erfolg, den Bremen bis zu dieser Miserienserie gesammelt hat, auch ausgemacht hat. Fußballerisch versuchen mitzuspielen. Oftmals gegen größere Gegner dann auch gnadenlos damit gescheitert, aber anderen auch so lange gegen Schienbein getreten, bis es funktioniert hat. Das ist alles, und Tobias Escher wird mich dafür hassen, weil ich das überall so hoch proklamiere, aber das ist alles eine Frage der Mentalität. Und damit hat Werder Bremen Punkte gesammelt in der Hinrunde. Das ist das, was für mich auch immer Truppen, ey, ich habe mir gerade die Thomas Müller-Doku bei der Premiere angeguckt. Wenn du dir anguckst, wie da Dinge sich entwickelt und auch gewachsen sind, das sind Mentalitätsthemen und nicht, weil Thomas Müller so ein toller Fußballer ist.
So, don't go there, sonst wird die Folge eine Stunde länger.
Ja, genau. Ich bin da bei Werder Bremen schon voll dabei, dass viel von dem, was Erfolg war, im Kopf stattgefunden hat und viel, was jetzt gerade Misserfolg ist, auch im Kopf stattfindet.
Okay, und da hätte ich jetzt dann aber einen weiteren Aspekt, über den ich gerne mit dir sprechen wollen würde, weil das kann man ja so sehen. Aber ich frage mich, kommt nicht vielleicht ein Teil des Frustes über die Schwäche von Werder Bremen gerade auch daher, dass man in den guten Phasen der Saison ein bisschen zu gut rausgekommen ist aus Spielen und jetzt vielleicht auch ein bisschen zu schlecht. Also ich habe für jedes Team, weil ich sehe ja in der Regel 32 bis 34 Spiele von jedem Team über 90 Minuten pro Saison, deswegen mache ich mir immer so ein Dokument, wo ich für jedes Spiel kurz 2, 3 Sätze reinschreibe, wie ist das Spiel gelaufen, damit ich irgendwie den Überblick behalten kann. Und jetzt gehen
das,
wir.
Weißt du, das bedeutet auch, dass in einem Format, wo ich zu dir komme, um über Werder Bremen zu reden, du eigentlich unfickbar bist mit dem, was du mir jetzt um die Ohren
hast. Nein, das stimmt ja nicht, weil es sind ja nur meine Eindrücke und ich gucke immer 2 Spiele parallel. Ich werde es nie so genau gesehen haben wie du, wenn du im Stadion bist. Außer es war ein Einzelspiel am Freitagabend dann. Und die Frauen haben nicht nebenher noch gespielt. Aber was ich eigentlich jetzt sagen wollte, ist, wenn man die Spiele nämlich durchgeht, von der Länderspielpause bis zur Winterpause, dann siehst du, eine enge Partie gegen Eintracht Frankfurt hat man knapp verloren. Gutes Spiel gegen Stuttgart, Sieg war möglich, Punkt geholt. Gutes Spiel gegen Bochum, aber auch nur mit 1-0 und da hatte man ein bisschen Glück in der Defensive. Gutes Spiel gegen St. Pauli, aber da war man sehr, sehr effektiv im Verwerten der Chancen. Allerdings gab es auch wenig Chancen für St. Pauli und dann kam ein richtig gutes Spiel, 4-1 gegen Union. Super Spiel mit 2 Toren von Gröll, da wurde ja dann auch Bo Svensson danach entlassen. So, und jetzt kommen wir, also wir gehen mit einem sehr guten Gefühl rein in die Winterpause und jetzt kommen wir aus der Winterpause raus. Gegen Leipzig 2-4 verloren, aber da war eindeutig mehr drin, irgendwie Pech gehabt, man hatte sehr, sehr viele gute Offensivszenen, aber hat sie nicht gut ausgespielt. Heidenheim 3-mal geführt, 3-mal den Ausgleich kassiert durch einen Freistoß, über den sich viele geärgert haben, aber Fakt ist, man hat diesen Ausgleich kassiert, das war so ein bisschen
unberechtigter Downer. Freistoß an der Stelle.
Ja, okay, lassen wir einfach mal so stehen. Warte mal, was habe ich hier, ja, nach einem fragwürdigen Freistoß habe ich hier aufgeschrieben, also ich widerspreche den nicht komplett. Dann gegen Augsburg 0-2 verloren mit einer ganz schwachen Defensivleistung. Offensiv hatte man aber gute Möglichkeiten, also hatte viele Möglichkeiten, aber kaum große Möglichkeiten. Dann gegen Dortmund in Überzahl in Rückstand geraten, noch zurückgekommen, aber man hätte auch noch einen Strafstoß bei einem Foul an Caboret bekommen können. Dann hätte man hier vielleicht sogar noch gewinnen können, auswärts, mal wieder in Dortmund. Gegen Mainz, sehr gute erste Hälfte, in der zweiten ein bisschen wackelig, aber am Ende 1-0 gewonnen. Gegen Bayern mit einer absoluten Rumpfverteidigung, eigentlich ganz gut dagegen gehalten, dann kriegst du 2 Strafstöße. Ob man über die diskutieren muss, weiß ich nicht. Im Endeffekt war es aber so, mit den Strafstößen ging es dahin und am Ende wurde es dann 0-3. Und dann kommt aber eigentlich das erste richtig schwache Spiel, wenn du mich fragst. Das war eben das gegen Hoffenheim, wo man auch einfach taktisch und wegen mir auch in der Mentalität nicht gegenhalten konnte. Dann kommt das Arminia Bielefeld-Spiel, habe ich nur gehört, nicht gesehen. Erste Hälfte nicht gut, aber in der zweiten durchaus dran. Wäre möglich gewesen, zumindest die Verlängerung zu erreichen. Und jetzt ein Wolfsburg-Spiel, bei dem man ein Traumtor kassiert und ein Arschtor, zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ich entschuldige mich für die Wortwahl, aber ansonsten eigentlich ganz gut mit dabei ist. Und was ich jetzt quasi mit diesem sehr langen Monolog, sorry dafür, sagen möchte, ist, ich glaube, in der Hinrunde hat man manche Spiele mit 1-0 gewonnen oder 2-0 hinten raus, wo man zwar gut war, aber wo du nicht immer mit einem Dreier rausgehst. Und in der Rückrunde waren einige richtig schlechte Spiele mit dabei, aber wenn man genauer hinguckt, so viele waren es eigentlich gar nicht. Ist es vielleicht nicht doch eher auch eine Ergebniskrise?
Ja. Guck mal, wir fangen an mit Ole Werner und fangen da an, drüber zu diskutieren. Das ist in meinen Augen keine Diskussion. Du hast Freiburg vergessen. Du hast von Freiburg richtig auf den Arsch gekriegt zwischendurch.
Richtig. Ach ja, klar, richtig, das 0-5, ja.
Ja, genau, da. Und diese Krise, die ist jetzt seit so, also Wolfsburg musst du eigentlich nicht verlieren, gehört, glaube ich, zu der Situation, wenn du bist, dass du es verlierst. Bielefeld eine Katastrophe eine Halbzeit lang, Freiburg zwei Halbzeit lang eine absolute Katastrophe, Hoffenheim auch. Den Sonntag hättest du dir auch sparen können. Ja. Und das ist die letzten vier Spiele, merkst du auf jeden Fall, dass da etwas dreht. Davor bin ich aber genau bei dir. Und diese berühmte wahre Bundesliga-Tabelle sagt ja auch aus, dass ich glaube 5 Punkte mehr für Werder Bremen theoretisch durch Schiedsrichtersituationen noch stattgefunden hätten. Ich bin kein Freund davon. Ich wollte das nur einfach mit einbringen, weil ich mich heute vorhin gerade mit einem Kollegen noch, ich habe ihm erzählt, ich rollte heute über Werder eine Stunde, meinte er, ja, denk an die wahre Tabelle. Wir hätten 5 Punkte mehr eigentlich.
Ja, Schiedsrichterentscheidungen halt sind so ein Thema in der Saison. Ich kann es zum Teil nachvollziehen, aber es bringt auch nichts, jetzt bei jeder zweifelhaften Entscheidung immer auf Augsburg in der Hinrunde zu verweisen. Es ist halt leider.
Nein, und ich halte auch nichts von. Ich sehe schon, dass die gefühlte Wahrheit, Bremen ist so ein bisschen benachteiligt, was die Situation angeht, das sehe ich auch so. Und ich bin kein Werder-Fan, der das mit einer grün-weißen Brille versucht zu verteidigen. Sondern ich denke mir auch, Dicker, komm, die Handbewegung hier ist da Elfer, hier ist sie kein Elfer und so. Aber das sind halt die Begebenheiten der Bundesliga. Und deswegen finde ich, sollte man sich da nicht im Detail an seinem Verein so drüber aufregen. Fakt ist, die letzten vier Spiele sind, auch Wolfsburg würde ich reinnehmen, auf jeden Fall eine sportliche Krise. Davor war es genau das. Davor habe ich in jedem Spiel immer wieder gedacht, und ich komme auch so aus den letzten 1,5 Jahren bei Werder Bremen, aus einem Selbstbewusstsein, weil wir liegen immer zurück. Früher lag Bremen zurück und hat verloren. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mir die Bundesliga-Tabelle so zurechtzurechnen, wie wir am 34. Spieltag ein Tor mehr haben als der 16. Hat meistens geklappt, nicht immer. Und in den letzten, lassen wir 2 Jahren, im Prinzip seitdem sie so langsam wieder aufgestiegen sind und langsam so da sind, so formulieren wir es mal. Ist das egal, ob Bremen zurückliegt oder nicht? Mhm. Mitunter ja sogar, glaube ich, 3 Dinger gegen Hoffenheim oder so. Die machen weiter. Und das haben sie gegen Freiburg verloren. Das haben sie gegen Bielefeld in der ersten Halbzeit verloren. Das haben sie gegen Hoffenheim verloren. Und gegen Wolfsburg kommen sie jetzt so langsam gerade wieder. Mhm. Und ich glaube, wenn dieses Spiel im anderen Paralleluniversum Hinrunde läuft, gewinnst du es 2-1. So. Das, was du gerade gesagt hast. Deswegen glaube ich noch so ein bisschen daran, dass eigentlich die Parameter nicht schlecht stehen für Bremen. Fakt ist aber auch, die nächsten 3 Wochen sind einfach Horrorgegner, glaube ich. Ich habe das nicht mehr ganz im Auge, aber ich habe das vorhin angeguckt. Jetzt erstmal Leverkusen. Ja. So, da in Leverkusen, bei aller Liebe, kann ich mir die Scheiße schönreden, wird nichts passieren. Das ist einfach ein anderer Planet, was die Fußball spielen. Und gerade wenn Bremen Fußball spielen will, wird das nichts. Also gehen wir mal davon aus, dass da nichts kommen wird. Danach
Gladbach hast du es zu offen. Hause.
Ja, Gladbach ist nicht schön gerade.
Auswärts Kiel, zu Hause Frankfurt, auswärts Stuttgart. Also die nächsten 5 Spiele, da sind eben 3 von den absoluten spielerischen Top-Teams mit dabei.
Ja, genau. Und das ist der Grund, warum ich denke, so dass in 5 Wochen kann es auch noch richtig düster aussehen. Muss halt gegen Kiel 3 Punkte holen, damit du mit einem Deckel auf die Saison machen kannst. Aber das ist sehr, sehr, sehr schade, weil das ist vielleicht am Anfang Kader. Das Hauptthema für mich, dieses, wenn du diese Truppe auseinanderschießt, wie so eine Horde Brieftauben, dann ist da keine Formation mehr. Scheiße, ich wollte in der Metapher bleiben. Aber du weißt, was ich meine.
Ja.
So, ne? Ja.
Also Werder lag schon 15 Mal zurück in der Saison und hat aber noch 2-mal gewonnen, 3-mal unentschieden gespielt und damit 9 Punkte geholt. Und das ist oberes Tabellendrittel der Liga. Also das ist eine sehr, sehr gute Bilanz. Was aber halt auch, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist, ist halt, also die Tage der schlechten Werder-Abwehr, die sind halt wieder zurück. Also die berühmten 66 Tore geschossen, 67 Tore kassiert Spielzeiten unter Florian Kohfeldt noch. Das scheint jetzt wieder da zu sein. Und das wäre ja quasi das, wo ganz viele Trainer ansetzen würden. Als erstes wollen wir nicht zurückliegen. Da müssen wir auch nicht immer im Rückstand hinterherlaufen. Woher glaubst du denn, kommt jetzt diese defensive Schwäche, die man aktuell hat? Und siehst du da denn Anlass zur Hoffnung, dass es besser wird?
Also es kommt ganz klar von der Rotation in meinen Augen. Denn die Stabilität da hinten hängt schon an seinen Fäden. Und wenn die alle da sind und Stark und Friedl mal 10 Spiele in Folge zusammen machen, dann mache ich mir auch keine Sorgen um diese Verteidigung. Wenn aber immer einer von denen, warum auch immer, wegen ungerechtfertigten Schiedsrichterentscheidungen bei Spieler ausfällt oder verletzt ist oder irgendwas, dann merkst du das halt sofort, dass das in den Grundfesten so sie erschüttert. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, und oder auch wieder Drehscheibe, Qualität, Kader, hat Bremen schon in den letzten Jahren immer das Problem, wenn die nicht voll da sind, dann gehen sie diesen halben Schritt weniger. Wenn sie diesen halben Schritt weniger gehen, ist der Gegner da immer die Hürde. Und das nervt mich schon hart. Was, glaube ich, aber auch ein kleines bisschen die Zahlung ist, die du zu leisten hast, wenn du Werder Bremen Fußball spielen möchtest, wie sie spielen. Und ich habe ehrlicherweise kein Problem damit, mit Werder Bremen die ganze Zeit Hütten zu kassieren, wenn am Ende des Tages sie im Zweifel häufiger ein mehr schießen, als sie kassieren und so ein Fußball spielen, wie sie spielen. Weil das, was Werder Bremen da fußballerisch macht, daran habe ich richtig Freude. Mhm. Und das meine ich auch wirklich so ein kleines bisschen aus meinem geschundenen Werder-Herz der letzten 15 Jahre. So. Denn ich habe alle mögliche Scheiße erlebt. Den Rumpelfußball, seine Mutter, alles habe ich durch. So. Und jetzt habe ich mit diesem Trainer jetzt schon seit ein paar Jahren das Gefühl, die spielen immer besseren Fußball. Mhm. Und wenn die Spieler, die jetzt da sind, dafür nicht reichen, dann glaube ich, vertraue ich denen auch, wenn es nicht gerade Alvaro ist, dass sie an irgendeiner Stelle wieder einen finden, der das System versteht, dem folgt und sie dadurch noch besseren Fußball spielen. Jetzt durchs Momentum kommen ist gerade das Gefährliche. So, und da ist der Spielplan gerade kein Freund, denn ich habe ein bisschen Sorge davor, wenn das jetzt gegen Leverkusen abkackt und in 2 Wochen hatte ich dann auch, wer ist hinter uns, Augsburg eingefangen.
Die sind jetzt schon vorbeigezogen, Hoffenheim sind.
Ah ja, genau, Augsburg jetzt schon vorbei, aber dann zieht Hoffenheim irgendwann noch vorbei. So, und dann hast du nur noch die 4, 5 Graupen dahinter dir. Also dann ist es am Ende des Tages auch eine Saison, die sich einfach nach einem Misserfolg anfühlt. Obwohl es eigentlich nur also vielleicht nicht so negativ ist am Ende des Tages, wie es sich anfühlt.
Aber lass noch mal kurz beim Kader bleiben. Das ist ja auch dein Thema. Das heißt, du würdest sagen, die Schwäche in der Defensive, das kommt eben durch diese Rotation. Man hat mit Malatini einen Spieler, der für die Zukunft geholt wurde. Der musste dann schon viel früher spielen, als es eigentlich geplant war. Aber das heißt, du würdest nicht sagen, das ist jetzt ein grundsätzliches Problem. Also Friedl, Stark, Veljkovic, Pieper, Jung, das ist noch gut genug. Weil ich habe auch schon vereinzelt gelesen, da gab es auch, glaube ich, mal einen Kicker-Artikel dazu, da laufen ja auch manche Verträge aus und so weiter und so fort. Da klang das schon so ein bisschen so von dem Autor, ich weiß gerade nicht, ob das Tim Lüdecke war, aber da klang das so, als ob da manche über den Zenit schon raus wären. Die Meinung vertrittst du nicht?
Guck mal, wahrscheinlich kann man da über Jungen, Anthony Jung reden, ne, der schon manchmal so manchmal Defizite aufzeigt, wenn es wahrscheinlich ein Tick zu schnell wird oder sowas alles. Aber der ist 33 Jahre alt. Aber, weißt du mal, ich zoome mal kurz raus, ein grundsätzliches Ding über Kader. Dir, deine Expertise und deinem Einsatz für den Fußball traue ich zu, dass du mir einen Kader analysieren kannst. Weil du wirklich im Zweifel mehr über die einzelnen Spieler weißt, als das der Normalsterbliche weiß. Tobias Escher, genauso. Mhm. Dem traue ich das zu, weil der weiß, der auf dem Stand weiß, was der starke Fuß von X ist und wo der vorher gespielt hat und wie seine Rolle in der Taktik ist. Ansonsten finde ich, ist das immer so ein Gefühl von gefühlter Wahrheit. Denn guck dir mal an, VfB Stuttgart, Relegation und VfB Stuttgart Champions League. Da sind jetzt auch noch 70% Deckungsgleichheit im Kader gewesen. Und das sind die gleichen, wo dir die Leute in irgendwelchen Fachformaten erzählt haben, der Kader vom VfB Stuttgart ist nicht bundesligareif. Wir müssen echt aufpassen, dass wir damit nicht auch in der zweiten Liga überhaupt eine Chance haben. Und der gleiche Kader spielt ein Jahr und 6 Monate später Champions League.
Wobei sich da gerade in der Innenverteidigung schon von Mavropanos weg ganz schön entwickelt hat. Aber das ist natürlich jetzt
ja, Detail. Ich mache jetzt die pauschale Schelle. So, erstmal per se. Und dann geht es natürlich auf Individualitäten. So. Und die kannst du, glaube ich, also natürlich versuchen zu bewerten. Und wenn ich mir den Werder-Kader angucke, dann habe ich bei allen positive wie negative Bilder. Ich frage mich, was Oliver Burke in Bremen macht, bis ich dann jedes Mal sehe, wie er auf den Platz geht und einfach sich einen Arsch aufreißt. Und auch noch in Woche 24 immer noch gebetsmühlenartig jedes Mal so aussieht, als ob er jetzt wirklich daran glaubt, dass er es geschafft, also dass er es schafft und reinkommt in der Woche. Es war ja dann ja Woche 24, spielt er dann noch endlich mal. Mhm. Aber Marvin Ducksch, wollen wir jetzt sagen, ist er zu alt, ist er nicht zu alt, ist er cool, ist er nicht cool? Woran bewerten wir den? Den kannst du nicht sportlich bewerten. Den kannst du am Schlenzer in Winkel kannst du ihn bewerten. Und wenn er nicht kommt, dann ist er nicht gut. Nee. Marco Gröll, wo setzen wir den an? Bei den Topspielen, die er gemacht hat, oder bei denen, die ja vielleicht noch dazugehören, wenn du aus der österreichischen Liga in die Bundesliga kommst? Justin, geht's immer nur Jimmer, wahrscheinlich auch ein bisschen am Überperformen zwischendurch, aber wahnsinnig talentiert. André Silva auf dem Papier, können wir uns auf alle darauf einigen, dass er wahrscheinlich im ersten Blick sogar ein Tick zu groß wäre, weil der Bremen im Kader ist. Im zweiten siehst du, gehört vielleicht noch mehr dazu. Und Keke Top ist mehr als die 3 Tore im ersten Spiel gegen den Drittligisten im DFB-Pokal. Aber ist er deshalb jetzt gerade schlecht? Ich tue mich, und das war jetzt nur der Sturm, so, ne? Und das können wir einmal durch den ganzen Kader durchgehen. Also wenn du willst, machen wir das gerne so. Und ich finde schon, dass Felix Agu gute Ansätze hat. Ich mag den seit einigen Jahren schon. Ich glaube, da war bisher seltenst die 100% aus ihm raus, die ich in dem gesehen habe. So, Marco Friedl, für mich einfach eine Säule. Antonio Jung, habe ich schon gesagt. Caboret, hast du recht. Es gibt einen Grund, warum der, keine Ahnung, 16 Vereine in 8 Jahren gehabt hat. Mhm. Aber du siehst auch, warum er bei einem Verein der Top-Elite unter Vertrag ist, weil da irgendjemand gesehen hat, der kann vielleicht was. Derrick Köhn, habe ich mich, das Ding von Gala, ich finde den sehr, sehr gut. Da ist die Geschwindigkeit drin, da ist die Energie drin, da sind auch Flanken drin. Das, was ganz viele Jahre gefehlt hat, im Zweifel fehlt in der Mitte derjenige, der sie reinnetzt im Moment, weil Lücke nicht da ist. Malatini finde ich unheimlich steif. Ich frage mich allen Ernstes, wie der Kollege es in die Bundesliga schaffen konnte mit dem Hüftschwung, den er hat. Aber eine enorm hohe Lernkurve dabei zuzugucken, wie er das macht. Pieper komplett raus aus der Runde, keine Ahnung, was mit dem los ist, aber irgendwie, keine Ahnung, nebenbei ein Haus gebaut hat oder so, dass ich nicht mal Fußball konzentrieren konnte. Aber da fehlt es mir so Niklas Stark, eine klare Größe. Veljkovic, reden wir seit ein paar Jahren schon darüber, dass es immer wieder jetzt auch mal gut ist und dass mal vorbei ist. Und dann kommen so zu wenige, aber auch immer wieder ganz gute Spieler aus. Und Mitchell Weiser wird wahrscheinlich auch im Zweifel, also das ist eine dieser individuellen Lichtblicke, die wir haben in diesem Kader. So, aber was ich schon meinte, musst du defensiv trotzdem ein bisschen aufpassen, dass du das kompensierst, was da auf der rechten Seite passiert. Und das gehört ja auch zur Wahrheit mit dazu. Mhm. Und im Mittelfeld haben wir, also ich finde Stay und Lünen Top-Transfers aus Werder-Blickwinkel für das, was du dafür ausgegeben hast. Wenn die zusammen da drin stehen, mache ich mir um Werder Bremen keine Sorgen. Romano Schmid mit einem wahnsinnigen Sprung nach oben, fußballerisch, jetzt gerade in einem Tief, weil er halt auch nicht, der ist 1,40 groß, das ist nicht der Typ, der Werder Bremen jetzt aus der Krise rauszieht und in der Kabine sich im Zweifel auf 2 Klamottenkoffer stellen muss, damit er die Kampfansage machen kann. Ist er nicht, muss er nicht. So, ne? Alvaro, keine Ahnung, wirklich, keine Ahnung, was da die Idee, ich hoffe inständig darauf, dass irgendjemand noch recht behält, was diesen Kollegen angeht. Und Bittencourt haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Dieser Kader ist im kompletten Paket ein Kader, über den du beides sagen kannst. Die einen, die sagen, da ist ja nichts drin. Ja, stimmt. Aber da ist nichts drin und dieses nichts drin spielt aber trotzdem, wie du es mir beschrieben hast, in 2 Drittel der Bundesliga spielen einen richtig guten Fußball. So. Liegt das jetzt an den Einzelspielern oder liegt es daran, weil sie einfach als Truppe von einem guten Job gemacht haben? Ja. Deswegen bin ich am Ende immer zufrieden, mit dem, was wir da haben, weiß aber natürlich auch, dass alle anderen mit sehr, sehr, sehr viel mehr Patte Kader zusammenstellen können und damit im Zweifel dann auch individuell manchmal stärker sind.
Genau, aber das ist ja eine Grundkonstante, an der kannst du nichts ändern. Das heißt quasi, jeder Spieler, der zu Werder Bremen wechselt, da gibt es einen Grund, warum er in Anführungszeichen nur bei Werder Bremen spielt und eben nicht bei einem Team, was noch mehr Geld zahlt. Das hat ja auch Clemens Fritz, glaube ich, bei der Verpflichtung von Caboret auch so gesagt. Also wurde er, glaube ich, angesprochen auf die 200 Vereine, die er schon hatte. Dann hat er gesagt, ja, also Leute, glaubt ihr, wir kriegen jetzt hier Lionel Messi, der nur einen Verein hatte? Es gibt schon einen Grund, warum der jetzt zu uns wechselt. Also das wird immer so sein. Gleichzeitig ist aber halt auch Werder in der Situation, dass halt im Grunde eigentlich jeder Transfer sitzen muss. Also man hat kein Polster, weder im Kader, also dass du jetzt so die wahnsinnig vielen Perspektivspieler mit dabei hättest. Wenn man ehrlich ist, hat man die eher verloren in der Vergangenheit, aber ich will jetzt nicht wieder die alten beste Wunden und Dingschi-Wunden aufreißen und so weiter. Das haben wir alles im letzten Jahr schon mal diskutiert. Aber das haben quasi noch andere Vereine haben das, dass sie Transfers holen und aber zusätzlich noch Perspektivspieler hochholen und dann kannst du es dir manchmal erlauben, dass der Transfer nicht funktioniert, weil vielleicht kommt jemand aus dem zweiten Team hinterher, der besser ist.
Und dazu mal bitte ganz kurz ein kleiner Hinweis. Ich habe letzte Saison, in der Meistersaison von Leverkusen, habe ich mir Teller gekauft bei Kickbase, weil ich fest davon ausgegangen bin, der Transfer, so was ich gesehen habe, hat keine Rolle gespielt in der Meistersaison. So. Bayer Leverkusen kann einfach einen Typen, der 20 Millionen kostet, einfach mal ein Jahr lang auf die Bank setzen, damit er dann in der zweiten Saison im richtigen Moment Frankfurt so auseinanderfeilt, wie er das jetzt am Wochenende gemacht hat. So. Das kann Bremen nicht. Bremen gibt 6 Millionen für Alvaro aus und jeder Werder-Fan weint darüber, dass einer dieser Top 5 Transfers in der Vereinsgeschichte, glaube ich, befürchte ich wirklich, oder? Ich weiß nicht, ich habe jetzt geraten. Also wahrscheinlich aber schon Top 10 mit der Transfersumme, dass der einfach überhaupt gar keine Rolle spielt.
Ja, und wenn er eine spielt, dann spielt er sehr, sehr schlecht. Ich weiß gerade nicht, war das das Spiel gegen Bayern, wo er eingewechselt? Nee, Bayern war eigentlich noch okay.
Ja, nee, aber die letzten Spiele waren alle eine Katastrophe.
Also es war also richtig irgendwie 12 Ballkontakte, Passquote 48%. Ja gut, ist nicht unbedingt das, was man sich... Also er ist noch ziemlich weit weg vom Top-Transfer, aber übrigens also aktuell auf Rang, zweistellig auf jeden Fall. Ich finde ihn hier gerade nicht mehr. Doch, Rang 17. Also.
Ah, oh, siehst du. Ja, okay. Aber gefühlt auf jeden Fall für diese Konstellation und das, wo Werder Bremen herkommt, ist da verdammt viel Geld reingeflossen.
Und das ist nämlich der Punkt. Und deswegen liegt da eben so ein Gewicht drauf. Du hast eben nicht die Perspektivspieler, die nachkommen, die was auffangen könnten und du hast einen sehr, sehr engen finanziellen Rahmen. Und jetzt sind viele Vereine klamm, weil alle sind auf Kante genäht, betriebswirtschaftlich gesehen, aber Werder Bremen ist sogar, was den Cashflow angeht, die liquiden Mittel hin auf Kante genäht. Das heißt, da ist es halt noch wichtiger. Also
Und genau deswegen würde ich als Werder-Fan sagen, jetzt schilt doch mal eure Rolle. Leute, was wollen wir denn? Wollen wir in Werder Bremen, das kontinuierlich sich weiter aufbaut? Oder wollen wir Schnellschüsse? Wollen wir versuchen, auch damit bewusst sein, wo wir nun mal stehen und die Realität ins Auge gucken? Oder wollen wir jetzt möglichst versuchen, 6 Trainer in 5 Jahren, damit wir ganz schnell auf Platz 7 in der Liga kommen, um in der Konferenz League stattzufinden? Bin ich nicht der Freund von.
Gut, aber den Trainer will ja auch niemand rausschmeißen. Aber siehst du denn bei den Transfers... Siehst du da diese Perspektive? Also das ist auch wieder so ein Pro- und Kontraspiel natürlich, was man da durchspielen kann bei den Transfers. Aber also aktuell muss man sagen, sowas wie Skelly Alvero tut halt einfach doppelt weh, weil er spielt sportlich keinerlei Rolle und er war sauteuer. Ja,
das tut fünffach weh, das tut nicht nur drei weh, das tut fünffach. Das ist einfach, und da sind wir, bei jedem anderen oder bei der Hälfte der Vereine wäre das so, ja, okay, Mist, verkaufen wir wieder, ist egal. Bei Werder Bremen tut das richtig weh, weil das was bindet. Auch André Silva muss langsam passieren, auch wenn das Paket und so ein anderes ist, trotzdem ist ein Kaderplatz. So. Demont ist halt eine von diesen anderen Baustellen, die halt nicht funktioniert haben. Und der Verein, der 100% Top-Transfers im Mittelfeld der Bundesliga leistet, ohne Fehleinkäufe, werfe den ersten Stein. Ich bin aber mit Linen zufrieden, ich bin mit Stay zufrieden, ich finde Köhn, habe ich schon gesagt, ich mag auch die Caboret-Verpflichtung, so. Ich finde auch Malatini bei allem Holzfuß, Steifhüfte, so, dass der, den möchtest du nicht im Nacken haben, wenn es dann ins 1 gegen 1 auf der Außenlinie geht. Das habe ich schon ein paar Spiele jetzt mir auch mal.
Vor allem ist er endlich mal ein schneller Spieler. Also ja, man hat endlich wieder Geschwindigkeit im Kader.
Aber auch da, ne, du kriegst, du musst ja auch immer darüber klar sein, was kannst du kriegen, wo kommst du her? Und ich glaube, der Blick von Bremen geht noch, so transfermäßig würde ich ihm einmal mehr noch häufiger in der zweiten Liga wünschen. Weil diese zweite Liga individuell an ganz vielen Stellen sehr, sehr stark ist, so, dass einfach du da, glaube ich, ein paar sehr, sehr gute Jungs holen kannst. Magdeburg hat da so einen Knipser, den sehe ich so mittelfristig auf jeden Fall in der ersten Liga. Wahrscheinlich werden sie es auch machen. Wahrscheinlich werden sie auch da manchmal einen kürzeren ziehen gegen die anderen Protagonisten. Aber dieser Kader verschlechtert sich in der Breite zumindest nicht. Und das war in der Vergangenheit immer der Fall. So, ich bin sehr gespannt und ich halte hier viel Schutzhand über die. Das weiß ich auch und das können mir alle Hörer hier von dir gerne danach auch wieder um die Ohren hauen und sowas alles. So, aber ich habe halt grundsätzlich immer so ein Grundvertrauen darin, dass die Protagonisten und in diesem Fall Uwe Werner und alle Verantwortlichen und auch ein Clemens Fritz, die wissen schon, was sie da machen. So. Ja. Und die versuchen, das Beste für diesen Verein herauszuholen. Und wenn das Beste halt das ist, was da ist, dann ist das das Beste, was jetzt gerade möglich war. So.
Aber
und dann möchte ich damit
Richtung,
arbeiten können.
In die man sich entwickelt? Bei mir fällt es gerade ein bisschen schwer, wenn ich mir die Transfers angucke und das, was ich jetzt von denen gesehen habe. Ich sehe da Spielerprofile, die alle interessant sind. Also jeder für sich genommen. Eben und Skelly Alvero auch wenn man das von, was man von ihm gesehen hat, am langweiligsten war. Und auch bei Keke Top, wo man auch sehr einfach sagen könnte, ja, jetzt holt er halt den ehemaligen Jugendspieler mit zurück, weil es nur eine schöne Werder-Geschichte wäre. Aber auch da sehe ich Dinge, die quasi so gut sind, dass ich sage, interessantes Spielerprofil. Was ich allerdings gerade nicht so sehe bei Werder, ist, in welche Richtung man eigentlich will. Also will ich Innenverteidiger haben, die alle auch super im Spielaufbau sind, dann will ich bei Malatini noch mehr Spiele sehen, um es jetzt mal so zu formulieren, das ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Will ich Geschwindigkeit auf dem Flügel haben? Okay, das hätten wir jetzt gerade. Dann stelle ich mir aber die Frage, ist dafür die Art und Weise, wie man spielt gerade, nicht manchmal ein bisschen zu ausrechenbar? Und dann können die Gegner zu früh sich schon fallen lassen und deswegen hast du diesen Geschwindigkeitsvorteil nicht mehr. Wollen wir Spielstärke im Zentrum durch offensive Spielstärke ergänzen? Dann brauchen wir Stürmer, die mitspielen können. Oder wollen wir immer in die Tiefe gehen? Da haben wir jetzt schon einiges. Also was ich damit sagen will, ist, ich habe den Eindruck, Werder Bremen ist wie so ein Pokémon-Deck. Und da sind manche Fähigkeiten ganz gut also ich spiele kein Pokémon, keine Ahnung, ich improvisiere jetzt hier, aber da sind quasi manche
ich auch nicht, aber gefällt
Fähigkeiten mir. Und Profile, die sind da, aber es ist für mich, geht es nicht in eine klare Richtung und ich will nicht sagen, dass du nur Spieler eines Typus haben musst, es ist ja sehr gut, wenn du auch mal einen schnellen Jinma einwechseln kannst oder wenn du auswärts bei Bayern mit Jinma spielst und aber zu Hause eine andere Stürmerkombination vorne wählst, das hat ja auch in der letzten Saison sehr gut funktioniert, aber so die grundsätzliche Ausrichtung von Werder, da bin ich mir ehrlich gesagt noch so ein bisschen unklar. Kannst du mir da Klarheit verschaffen?
Nee, wahrscheinlich nicht. Und ich würde mich fragen, wie du auf die eigene Frage beantwortet hättest, wenn du die dir im Dezember gestellt hättest.
Ehrlich gesagt, war ich damals schon ein bisschen kritischer als viele Werder-Fans. Da habe ich ein bisschen Lack bekommen in den Kommentaren. Ja, weil ich fand, dass man nicht unverdient Spiele gewonnen hat, aber es waren halt öfter enge Spiele und da ging es ja um die Frage Europapokal und da habe ich mit einem harten Nein geantwortet und das mochten viele nicht hören oder einige mochten das nicht hören, weil ich die Defensive einfach nicht gut genug finde. Der Grundpfeiler ist immer, dass die Defensive ein bisschen besser sein müsste, als sie aktuell ist. Ansonsten rennst du eben zu oft in Spiele rein, die du wegwirfst. Dasselbe Problem hat übrigens gerade der VfB, von denen habe ich noch schlimmeren Lack bekommen, weil ich da auch gesagt habe, sorry, aber mit der Abwehr sehe ich es aktuell nicht. Jetzt gerade sieht es für meine These leider gut aus, aber wie es am Ende der Saison ist, keine Ahnung. Aber nee, ich finde,
es
ist ein Mittelfeldteam, Werder. Und das ist ja nicht schlimm, das ist ja was Gutes. Es ist ein Mittelfeldteam, Werder. Und ich meine das aber viel positiver, als es dann manchmal bei Fans ankommt, weil das eine Riesenleistung ist, nach den letzten Jahren, die man hatte, aus der zweiten Liga hochzukommen und sich eigentlich zu etablieren im Mittelfeld.
Schön, dass du das mal sagst. Wenn ich das sage, dann muss ich mir mal anhören, dass ich das hier die ganze Zeit immer hier viel zu positiv sehe. Aber das ist das, was ich meine. So. Und ja, so Kader, am Ende ist sowas ja auch eine Frage der Option. Und wenn ich mir das Potenzial in Top Dimma und Grüll angucke, dann kann ich mir vorstellen, dass das in der Zukunft richtig Spaß machen kann, mit denen Fußball zu spielen. wenn Silva wieder weg ist und Dux eventuell den anderen. Bisschen zu jung noch und sowas alles, aber alle so, das ist ein Potenzial, sehe ich da. Und wenn du im Mittelfeld mit Lünen und Stay arbeiten kannst, dann, also die erste Elf von Werder Bremen kannst du, also die sehe ich als wirklich als sogar auch eine Truppe an, die in der Lage wäre, dieses Rennen bis in die, bis zumindest in die einstelligen Tabellenplätze mitzugehen. Und danach hilft ja eh der liebe Gott im Detail. Hm. So. Und auch hinten in der Innenverteidigung finde ich ehrlicherweise so erstmal Niklas Stark und Marco Friedl nebeneinander super. Da das System einen dritten Innenverteidiger sucht. Und wenn du dir dann anguckst, wie so Malatini und Jung und so und auch Veljkovic hier und da performen, dann finde ich, kompensiert das trotzdem das, was es braucht, um irgendwie zumindest nochmal einstelligen Tabellenplatz zu schaffen. Hinten raus, Führungsqualitäten, Spiele verändern wollen, Dinge dieser Art, das, da fehlt's halt dann gerade, das merkst du halt eiskalt.
Hm. Und wie empfindest du die Einbindung von jungen Spielern? Weil das ja auch Ole Werner manchmal vorgeworfen wurde.
Das ist eine Fangfrage, ne?
Ja, ja, ich habe schon gemerkt, dass es eine Suggestivfrage ist. Ja. Es dauert immer ein bisschen lange, also außer es kommen jetzt so wie jetzt eben aktuell Sperren und Verletzungen mit dazu, dann siehst du einen Neuzugang auch mal sehr früh, aber gerade in der letzten Saison habe ich da einige kritische Töne zu gelesen und in der Saison ist es ja auch aktuell sehr einfach, Kritik zu üben. Ich würde schon dem zustimmen, was du gesagt hast, dass Ole Werner ein Trainer ist, unter dem manche Spieler zumindest besser wurden in der Vergangenheit. Und deswegen finde ich, dann sollte man immer den Benefit of a Doubt geben, dass du sagst, er wird das schon sehen, wann quasi Trainingsleistung so passt, dass es dann auch mal im Spiel passt. Auf der anderen Seite kann ich aber auch verstehen, wenn du Spieler holst, die immer wieder einzelne gute Momente haben. Und das haben ja alle, die wir jetzt besprochen haben, mit Ausnahme von Alvero schon gehabt in der Saison. Dann willst du die als Fan sehen. In welchem Lager bist du?
Das kann ich nicht mal so genau sagen. Ich glaube, ich würde jetzt, wenn ich jetzt anfange zu quatschen, würde ich mir auch für beide Seiten Argumente zurechtlegen. Weil am Ende des Tages will ich, dass eine Truppe gut zusammen Fußball spielt. Und da ist mir das Alter scheißegal. Die Vergangenheit zeigt dir aber natürlich, dass, und das Nick Woltemade-Transfer schmerzt hundertprozentig. So, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und auch ihren Dingschi nicht wieder zurückgeholt zu haben, da haben sie Fehler gemacht an irgendeiner Stelle. Ich weiß aber auch nicht, ob das nur, wir waren zu dumm und haben Dinge nicht gemacht oder ob da auch relativ schon, also guck dir an, wo sie sind, diese Spieler. Ich gehe mal davon aus, dass das andere Verträge sind, als die sie in Bremen gekriegt oder hätten kriegen können oder sowas alles. Das ist noch ein zweiter Teil der Wahrheit. Aber Fakt ist einfach, dass ich schon auch das Gefühl habe, dass dieses Jahr vielleicht auch darauf herrührend, so alles, was ein bisschen jünger im Kader ist, trotzdem Sichtbarkeit bekommt. Mhm. Ne? Und das ist sowohl im Sturm der Fall, und Gröll ist ja schon fast älter, ne? Aber die anderen beiden auf jeden Fall, Kegetop auch 12 Spiele gemacht davon, aber nicht wirklich performt. Das ist, da reicht's noch nicht. Und Malatini spielt regelmäßig. Auch Caboret, seitdem er da ist, auch relativ viel Einsatzzeit. So. Ich glaube, insgesamt fehlt es ein bisschen dann an, also an der zweiten Ebene dieser ganz jungen Talente, so ein, dass ein Opitz noch keine Sekunde gespielt hat, wird sportliche Trainingsgründe haben, genau wie bei Nankishi oder so. Da gibt's schon ein paar Gesichter wahrscheinlich, die man schon gerne irgendwo gesehen hätte, die noch nicht da sind. So, da kommt dann aber auch wieder am Ende des Tages die Verantwortung des Hauptverantwortlichen so zu tragen, der dafür zu sorgen hat, dass Werder Bremen sportliche Ziele erreicht. Und dieses Wabonspiel aus Kaderbreite und Talenten Raum geben und auf der anderen Seite dafür sorgen, dass du nicht Union Berlin wirst, in dieser Saison, das ist ein schmaler Grat.
Mhm. Ja gut, aktuell sind es 7 Punkte Vorsprung auf Union und so wie die gerade spielen.
Toi.
Wer würdest du denn sagen, ist das Gerüst bei Werder Bremen, an dem sich dann vielleicht ja auch jüngere Spiele hochziehen könnten?
Da bin ich ganz klassisch, es ist eine Achse. Mhm. Und ich finde, Zetterer ist die Säule Nummer 1. Eigentlich Marco Friedl, vielleicht auch Niklas Stark ist auf jeden Fall die andere Säule. Im Mittelfeld ist es Stay und vorne ist es Marvin Dux. Mhm. So, und Marvin Dux, also und alle auf allen 4 Säulen, guck's dir an, das ist ehrlich, weil wir reden jetzt schon eine Stunde, ne? Aber im Prinzip kannst du es darauf runterbrechen. Eine Fußballmannschaft braucht Säulen, das sind die vier Säulen von Werder Bremen. Wie waren die letzten Ergebnisse? Dann guck dir mal an, wie diese vier Säulen in den letzten, seit Winterpause agiert haben. Hm. Und dann hast du im Prinzip deine Antwort.
Nicht die Säulen der Erde, sondern die Säulen von Werder. Die bröckeln gerade so ein bisschen.
Ist Erde, Wasser, Luft und Feuer, ne? Wer ist da eigentlich was?
Keine Ahnung, ich habe das nie gelesen. Ich könnte dir jetzt nur mit dem Avatar antworten, wenn du mit Erde, Feuer, Luft und Wasser kommst. Aber ist für dich Marvin Ducksch ein größeres Thema? Weil das war der erste Spieler, an dem ich gemerkt habe, dieses Umfeld, was von außen hin immer sehr positiv und wir sind eine Familie und vielleicht auch manchmal ein bisschen zu positiv war, das schien mir an seiner Person am deutlichsten zu bröckeln und zwar schon lange jetzt vor dieser Krise, über die wir jetzt sprechen, wo er sich ja auch dann zum Teil darüber geäußert hat. Ist für dich Marvin Ducksch ein so großes Thema, dass du sagen würdest, da sollten wir jetzt auch nochmal drüber reden?
Also guck mal, und da sind wir wieder vielleicht bei meinem meiner Grundeinstellung. Ne? Das, was ich so mich so zusammenstelle, ist generell so ein Verein wie Werder Bremen, und das gilt auch für viele andere, in Anführungsstrichen, kleinere Vereine in der Liga, ja natürlich sehr von der Chemie des gesamten Konstruktes abhängig. Und das habe ich schon das Gefühl, dass das im per se erstmal gesund ist und funktioniert. Da hat natürlich Abstieg und Aufstieg auch eine Menge dazu beigetragen. Aber auch im Umfeld einfach mit so vielen Menschen schon so ein Tun gehabt, von denen ich allen sagen kann, das sind einfach alles sehr, sehr gute Menschen. Und ich bin einfach sehr glücklich zu wissen, dass die dafür verantwortlich sind, dass der Verein meines Herzens geführt wird. So. Und dann gibt es ja auch Innen- und Außensichten. Und natürlich reiben sich die Leute an Marvin Ducksch, an Körperhaltung, an vielleicht auch vergebenen Chancen, an Gestik, Mimik, was auch immer. Aber der Typ ist da. Und der Typ ist die ganze Zeit da. Und natürlich ist das ein Profi, der einen Marktwert hat und der vielleicht auch mal damit kokettiert, dass er vielleicht auch ganz gerne bei Borussia Dortmund im Sturm gestanden hätte und nicht seinen Kumpel Niklas Füllkrug und sowas alles. Aber am Ende des Tages sind sie da und machen ihren Job. Und ich finde, das machen sie im Großteil und auch eher voll im Interesse des Vereins teilweise sehr, sehr gut. Aber alle, und deswegen ist es halt ein Mittelklasseverein in der Fußball-Bundesliga, auch immer mit Ausläufern nach unten, mit manchen Schwächen, sowas alles. Und gerade befinden wir uns bei Ducksch, glaube ich, schon ein bisschen in so einer Situation. Und ein Stürmer dieses Kalibers, finde ich auch, mit seinen Fähigkeiten, so, der muss mehr machen als 6 Tore in 23 Spielen. Mhm. Und das liegt bestimmt auch an ihm. Aber wahrscheinlich auch an Parametern um ihn drum.
Ja, also da kommt man halt nicht dran vorbei. Also zu den 6 Toren kommen ja noch 8 Vorlagen mit dazu. Also er ist wieder so auf dieser Pari-Pari. Er hatte ja immer ungefähr so viele Toren wie Vorlagen in den guten Saisons gehabt. Man kommt halt auch nicht so komplett drum herum, dass halt die Abstimmung mit Niklas Füllkrug, das war halt ein Traumpaar da vorne. Das war, als würden die von Linda de Mol jetzt gleich in die Flitterwochen geschickt. Und das zu reproduzieren, ist eigentlich schon vorher ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Und jetzt sehen wir ja, okay, funktioniert halt nicht. Und dann kommen noch andere Dinge mit dazu, die im Bremen-Spiel einfach gerade nicht mehr so gut funktionieren wie in der Vergangenheit. Aber um mal dann die...
Ja, das ist ja da noch ein hinterher. Das, weil ich finde das ehrlicherweise ganz lustig, dass in manchen Spielen danach schon, dass du das Gefühl hattest, als ob jemandem da sein kongenialer Partner auch einfach weggenommen wurde und auch erstmal längere Zeit gebraucht hat, um damit klarzukommen, dass der nicht mehr da ist.
Ja.
Und das ist dann vielleicht auch ein Gesamtpaket, aber der wird noch seine Hütten machen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ein paar Tore wird er schon noch machen. Aber um mal zu versuchen, so langsam die Kurve zu kriegen, ich habe noch im Grunde 2 größere Fragen an dich. Die eine Frage ist, wir haben jetzt ganz viel über die 100 Baustellen gesprochen, die dazu geführt haben, dass man eben aktuell in diese Ergebniskrise reingerutscht ist. Wie wird Bremen da deiner Meinung nach rauskommen in dieser Saison? Oder geht das jetzt mit dieser schlechten Laune bis in den Sommer weiter?
Kann ich dir nicht beantworten. Das kannst du nur von innen betrachten. Aber mein Vertrauen in das Konstrukt Werder Bremen ist, dass dieser Trainer dafür sorgen wird, dass sie sich alle ein kleines bisschen beruhigen. Dass im Zweifel auch hoffentlich auch starke Charaktere in der Truppe dafür sorgen, dass es vielleicht auch mal knallt. So, lieber ein bisschen mehr intern als extern. Und dass sie noch Überraschungen schaffen werden. Ich glaube nicht daran, dass die Truppe 24. Spieltag 30 Punkte, 34. Spieltag 31 Punkte abschneiden werden. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Das ist schon auch wahrscheinlich ein Druckabfall aus, es läuft gut und wir haben zwei Spiele scheiße gespielt gegen Heidenheim und Augsburg und damit ist so ein bisschen das Saisonziel oben noch anklopfen und so zweimal so wirklich dir, das war so jedes Mal so wie so ein Schuss in die Kniekehle, so. Knickst da so ein kleines bisschen zusammen und denkst, ja, scheiße. Ich war in beiden Spielen im Stadion, ich hatte mir das extra vorbereitet, ich wollte dabei sein, wenn wir jetzt ne, fahren in den Boden und gib ihm und ab aufs Schlachtfeld und wir gehen jetzt nach Europa. Aber es hat sich nicht gut angefühlt und das wird auf jeden Fall auch Schaden hinterlassen haben. Da kannst du mir nichts erzählen. Aber ich habe das irgendwie, mein Bauch sagt mir, dieser Trainer sorgt dafür, dass diese Truppe sich schüttelt und wieder geradeaus geht. Und auch wenn sie das jetzt gegen Leverkusen vielleicht verkacken werden, so, dass sie dann an irgendeiner anderen Stelle sich rausholen werden aus der Nummer. Und am Ende befürchte ich relativ solide auf halt wieder irgendwo 12, 13, 10, also wahrscheinlich einlaufen werden. Und dann ist auch gut. Mhm. Und sich dann zusammensetzen und diesen Kader dahingehend schärfen, dass sie es nächstes Jahr wieder aufs Neue versuchen. Denn du hast vorhin auch eine Sache gesagt, die du auch immer nicht vergessen darfst. Werder Bremen spielt nur mal Fußball. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu mindestens einer Hälfte dieser Liga.
Ja, das stimmt.
Und das möchte ich mir durch kein negatives Gerede kaputt machen lassen. Dieser Fußball reicht nicht, um Fünfter zu werden, Sechster zu werden, weil die Qualität nicht reicht. Aber das haben wir jetzt alles durch so. Aber seid doch verdammt nochmal dankbar, dass Werder Bremen wieder eine Truppe hat, die Fußball spielen will. Mhm. Und wenn wir uns darauf einigen können, dann werden die Verantwortlichen in meinen Augen hoffentlich auch die richtigen Schlüsse ziehen, aber sie werden sie ziehen, um die nächsten Stellschrauben anzusetzen. Denn also es gibt langsam so Leute, so ich kann mir vorstellen, dass Bastei vielleicht bei dem einen oder anderen im Buch steht, Romano Schmidt hat ein paar gute Spiele gemacht, so da gibt es zwei, drei, aber das war's dann auch schon, so, und wenn ich Stay wäre, kann ich mir auch fragen, gehe ich jetzt zu Mainz oder bei Bremen, also sinnbildlich, du weißt, was ich meine?
Champions League nächste Saison mit Mainz, wäre nicht so schlecht.
Ja, eher wahrscheinlich Europa League, aber also, ja, Champions League brauchen wir nicht drüber zu sprechen, dann ja, aber gehe ich jetzt nach Gladbach oder bleibe ich in Bremen? Dann ja. Ist meine Hoffnung, dass die Truppe sagt, nee, komm.
Also lass meine mal unfinished
business. Wir müssen hier weitermachen.
Ja, ja, okay. Und genau das finde ich ist nämlich der interessante Punkt. Unfinished business. Also wenn du es populistisch formulieren willst oder polemisch formulieren, dann wird sich jetzt von jetzt bis zum Ende der Saison der Charakter des Teams zeigen. Ich würde es nicht mit so einem schwammigen Begriff umschreiben, sondern ich würde jetzt tatsächlich dann ganz genau drauf gucken, worum spielen die Spieler jetzt noch? Weil der Traum DFB-Pokal ist vorbei.
Vollkommen richtig.
Der sehr, sehr leise Traum Europapokal, den du als Spieler aber definitiv hast. Du denkst ja, oh, geil, sind nur drei Punkte. Wie geil wäre das? Ich will in meinem Leben Europapokal spielen, vielleicht nochmal Europapokal spielen oder zum ersten Mal Europapokal spielen. Jetzt, die Ziele sind jetzt weg. Was jetzt da ist, ist wirklich der graueste aller Alltage, nämlich wir müssen jetzt noch die Punkte sammeln, damit uns Bochum nicht einholt. Also deprimierender wird's nicht. In der Bundesliga. Und jetzt bin ich aber wirklich gespannt, wie dieses Team damit umgeht, ob sie das hinbekommen. Mein Gefühl ist auch, es wird, gerade in Auswärtsspielen hat Werder jetzt schon ein paar Gegner überrascht, das wird wahrscheinlich noch zweimal passieren in der Saison und dann hast du ja die Punkte, die du brauchst. Es sind jetzt ja schon quasi 13 Punkte Vorsprung und dann hast du deinen Mittelfeldplatz, aber die Art und Weise wird für mich echt entscheidend sein, ob man auch dem Fußball treu bleibt, wie auch so weiche Faktoren aussehen. Ich finde, Laufbereitschaft im defensiven Umschalten war manchmal ein Problem in den letzten Spielen. Also man hat jetzt nicht nur Pech, dass man verloren hat und viele Gegentore kassiert hat. Und deswegen finde ich das jetzt sehr interessant.
Ja, und da gleich hinterher. Ja, genau das. Und das ist das, was du hast hundertprozentig das gerade richtig auch nochmal dieses kleine eine Fakt noch mit auf den Tisch gelegt. Das haben sie in der Hinrunde ja gemacht. In der Hinrunde sind sie diesen einen Schritt mehr gegangen. Und wenn Werder Bremen diesen einen Schritt mehr nicht geht, dann reicht es nicht an manchen Ecken. Dann kriegst du halt die Hütte, die du nicht haben willst. So, das Gewehr gegen Hoffenheim war das krass. Ja, das war einfach, das war nicht nur Kabarett, das war noch an zwei, drei anderen Stellen. Ein Schritt mehr, einmal mehr. Und dieses Mentalitätsthema über 34 Spieltage zu halten, auf jeden Fall. Und damit auch die Charakterfrage, wie die Truppe jetzt die letzten 10 Spiele angeht. Mhm. So. Aber ich finde, da sind wir nach dem Desaster auf der Alm, also die Reaktion war da. Gegen Wolfsburg.
Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch, ja. Und das führt mich dann aber zu meiner letzten Frage, die ist jetzt ein bisschen schwieriger, aber ich denke gerade viel darüber nach, deswegen habe ich auch vorhin gefragt, welche Richtung du erkennen kannst bei der Kadergestaltung bei Werder. Wenn ich dich jetzt zwingen würde, mir zu sagen, was für ein Fußball und was für ein Verein Werder in 5 Jahren sein wird, könntest du mir das beantworten?
Ja, also ehrlicherweise natürlich eine Wunschvorstellung, aber das, was wir jetzt gerade machen, kontinuierlich erweitern. Und ich habe dir übrigens die Frage mit, welchen Fußball Bremen spielt oder wo es hingeht, das habe ich dir gar nicht beantwortet, ist mir aufgefallen. Da sind wir, glaube ich, von abgekommen. Mhm. Aber wenn ich das ein bisschen in die Zukunft blickend beschreiben kann. Nochmal, Werder Bremen kommt aus 10, 15 Jahren Rumpelfußball mit individuellen Lichtblicken wie Max Kruse. Aber mit keiner Idee, die offensiv Spaß gemacht hat. Und alle Werder-Fans, die ein paar Tage länger dabei sind, die die Meisterschaft 2-4 miterlebt haben, die vielleicht sogar in den 90ern Fußball von Werder Bremen erlebt haben, die wissen, dass kontrollierte Offensive, damit also Fußball spielen wollen und Gegner dominieren und lieber 5-4 als 1-0, dass die Philosophie von Werder Bremen ist. So. Und dieser Philosophie folgen. Mit einem Trainer, der halt genauso kontrolliert ist, wie er offensiv Fußball spielen möchte. Schöne. Denn Ole Werner wird in meinen Augen, also ist in meinen Augen der optimale Trainer für diese Truppe. Das wird er auch noch ein kleines bisschen bleiben. Und diesen Kader entsprechend auch justieren, dass sie weiter Fußball spielen wollen. Denn wenn, also ich glaube so, also guck mal, vielleicht ist auch, guck dir Heidenheim gerade an, das labile Gerüst Werder Bremen auf Platz 7 diese Saison und dann gehen Stay, weiß ich nicht, Jimma und Lünen verlassen den Club oder was weiß ich, weißt du, was ich meine? Und Mitchell Weiser, dann kannst du abmelden, dann kannst du dich danach wieder auf Platz 16, 17, 18 anmelden. Vielleicht ist es auch nochmal ganz, also das Negative positiv konnektieren, das ist ganz gut, dieses nächste Jahr zu haben, in dem du selektieren musst. Wer ist wirklich, um so einen Fußball zu spielen, für diese Truppe über 34 Spieltage das richtige Element, um den nächsten Schritt zu gehen? Und welche Möglichkeiten dafür hat der Verein, das zusammenzustellen? Denn das ist bei all dem auch nicht vergessen. Denn ich glaube, dass Werder Bremen, auch wenn du deine 5-Jahres-Frage nochmal, wenn wir die nochmal in die Mitte legen, kein Club sein wird, der an irgendeiner Stelle jetzt große Sprünge machen kann.
Ja.
Aber Eintracht Frankfurt hat 2016 wegen einem wunderbaren Tor von Gilo Boggi in der 96. Minute sich in die Relegation verabschieden müssen und hat 6 Jahre später den Europapokal gewonnen. Ist eine Fabelgeschichte. Aber irgendwo auf dieser Reise mit dem Bewusstsein, wir wollen spielen und nicht wir wollen kaputt machen, sehe ich Werder Bremen und glaube auch, dass sie damit mittelfristig erfolgreich sein werden.
Ja, ich glaube auch, dass spielerisch habe ich viel eher so ein ungefähres Gefühl, wie Werder Bremen spielen wird in 5 Jahren. Ich bin sehr gespannt, ob man es geschafft hat, in 5 Jahren den infrastrukturellen Nachteil, den man ja durchaus hat. Wir müssen jetzt nicht, keine Angst, wir werden jetzt nicht über Trainingszentrum, Nachwuchsleistungszentrum und Stadion und so weiter auch noch diskutieren. Das habe ich nämlich auch schon oft genug gemacht hier mit Bremen-ExpertInnen im Rasenfunk. Da muss man irgendwie nachlegen. Und dann sind es aber vielleicht auch nur 2, 3 Transfers, die zünden. Also stell dir einfach vor, Werder Bremen hätte sich Sano geholt. Einer der besten Transfers dieser Saison, macht bei Mainz unfassbar viel vom Erfolg aus. Passt natürlich auch perfekt zu Mainz und so weiter und so fort. Gib Werder ihn, wobei ihn braucht man vielleicht sogar gar nicht, weil die Position ist ja eigentlich gut besetzt. Aber den als Stürmer mit der entsprechenden Quote. Ja. Und dann reden wir hier über ganz andere Themen bei Werder. Und man muss einfach versuchen, weiter so nah dran zu bleiben, dass ein solcher Transfer den Unterschied machen kann. Und dann musst du einfach hoffen. Du musst einfach hoffen, dass du das Glück hast und nicht irgendwie Carlos Alberto nochmal kaufst. So sehr wie damals werden sie sich hoffentlich nie wieder verheben. Denn das war schlimm. Aber ja, immerhin wird Fußball gespielt.
Ja, aber da beschreibst du ja auch den schmalen Grat, auf dem Werder Bremen unterwegs ist. So. Und ich glaube, deshalb ist das, man muss natürlich und jede Kritik und alles, was man daran findet, muss man auch irgendwie äußern. So, das ist auch vollkommen klar. Und deswegen ist vielleicht auch einmal auf den Busch klopfen intern, ein bisschen laut vor Kameras, vielleicht auch ein Element, das der Truppe insgesamt hilft, so, weil es ein bisschen dran rüttelt. Aber vor allem Ruhe bewahren.
Ja, also, aber da
Plan verfolgen.
Ja.
Ja, Plan verfolgen und dem kontinuierlich nachgehen, dann ist Werder Bremen wieder auf dem richtigen Weg. Denn der Aktionismus in den Jahren davor, der hat dazu geführt, dass man super GAU erlebt hat. Und davon habe ich das Gefühl, ist man im Moment sehr weit entfernt. So, ich gehe auch nach einer enttäuschten Saison, das muss man sich auch mal vor Augen führen, nochmal. Kaderwerttabelle, bla, Werder Bremen, lass sie vielleicht, wenn sie 10., 11. werden, wirst du trotzdem als Werder-Fan danach hören, das war eine enttäuschende Saison. Und dass wir das geschafft haben, dass Werder Bremen enttäuscht ist, weil sie nur 13. werden.
Das ist schon einiges wert. Also, Ruhe bewahren, aber da würde ich mir keine Sorgen machen. Ehrlich gesagt, bei Ole Werner und bei dem Werder-Umfeld. Ich habe es auch oft genug, also ich habe es auch schon manchmal kritisiert, weil ich finde, aber das Thema will ich jetzt nicht nochmal aufmachen. Nico, ich habe eh schon viel zu viel von deiner schon spärlichen Zeit dir abgenommen, aber das hat große Freude mit dir gemacht, mal auch so wieder in größeren Linien über Werder Bremen zu denken, weil das ist nämlich immer die Chance eines solchen Schwerpunktes. Der Anlass ist meistens einer, der in der Aktualität liegt. Wir müssen jetzt mal wieder über XY sprechen, weil da läuft es besonders gut oder besonders schlecht. Aber die Magie dieser Sendung ist immer, dass man immer den Schritt zurücktritt und nicht nur auf die Saison rauszoomt, sondern oft da ein bisschen darüber hinaus. Das hat mir große Freude gemacht, hat mir wieder geholfen. Ich habe wieder kontrollierte Offensive, als hätte ich Anstoß 1 mit dir gespielt. Da war das auch mal, war das auch immer meine Grundeinstellung vor jedem Spiel. Nico, es hat große, große Freude gemacht. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
Ja, sehr, sehr gerne. Und das ist damit ja auch klar, dass wenn du mich jetzt schon reinholst nach schlechteste Mannschaft in 2025, dass wenn es dann gut läuft und ja, drüber sprechen möchtest, ne? Holler at your boy. In diesem Sinne.
Aber absolut. Aber da muss jetzt erstmal Werder vorlegen. An denen liegt es. Also danke dir. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer. Denn ihr wisst ja, alles, was ihr hier hört, ist Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da gibt es den Button Unterstützen. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Nach dem Value-for-Value-Prinzip könnt ihr uns einen Beitrag eurer Wahl zukommen lassen. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Familie Reschke, bei Benjamin, Reinhard, bei Tillek, Mauro, Svensson und bei Laura Knüppe. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich dort auch als Unterstützende registriert. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge.
Das sind aber noch nicht genug. Das müssen mehr werden, Leute, ne? Solche Formate müssen gestützt werden. Also, kriegt den Arsch hoch und werdet Supporter.
Dankeschön. Ja, tut es, wie es Nico gesagt hat. Danke dir, danke euch, bleibt gesund. Bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.
So nämlich.